Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Denkfutter, dem Austausch über Erfolg im Fußball und auch in Unternehmen mit Marco Bode, Fußball-Europameister und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Beide begrüßen immer wieder spannende Gäste aus der Welt des Fußballs, aber auch mal, so wie heute, aus der Wirtschaft. Zu Gast ist Jonas Baum, Geschäftsführer und Gründer von Matchbase, dem Startup für Deutschlands coolste Fußball-Community.
Wir haben die letzten zwei Ausgaben die letzten zwei Folgen von Denkfutter stark über Transformation gesprochen. Wir haben in der ersten Episode dieser Staffel mit Oke Göttlich gesprochen. Der war sehr angetan von dem genossenschaftlichen Modell, geschaut, was man da zum Fußball drehen kann. Dann hatten wir in der letzten Folge Sandra Koy da, haben uns berichten lassen, wie das ganze Thema Kaffee in der Transformation steht. Und jetzt sind wir kurz als Genossenschaft von Milchbauern ja davor, vegane Produkte, pflanzliche Produkte in den Markt zu bringen. Das hat ja nahezu Start-up-Charakter in einer Old Economy. Marco, wir gehen, glaube ich, in die nächste Episode unserer Transformationsgedanken.
Transformation ist ja eines der Grundthemen der DMK. So haben wir uns auch kennengelernt. Herzlich willkommen erstmal Jonas Baum, unserem Gast. Ich freue mich sehr und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich glaube, Transformation im weitesten Sinne ist auch bei Startups immer ein Thema. Aber wir kennen uns ja auch ein bisschen aus. Startups müssen ja ständig pitchen, ne? Um Investoren, um sozusagen Bekanntheit aufzubauen. Deswegen starten wir doch vielleicht mit einem kleinen Elevator-Pitch und Jonas Baum, erzähl uns doch mal in wirklich so zwei Minuten, die wir jetzt im Fahrstuhl sind, was ist Matchbase, wie habt ihr losgelegt, was ist sozusagen eure disruptive Idee, den Freizeitfußballmarkt aufzumischen?
Moin erstmal, ja, moin. Danke, dass ich da moin, sein Jonas. Darf. Ich bin Jonas, habe 2018 zusammen mit meinem Partner Christian Matchbase gegründet, immer mit der Idee, Fußball und den Zugang zum Fußball so einfach wie möglich zu machen. Was wir heute machen, ist es Menschen, deren Leben oder deren Alltag wegen Arbeit, Familie, Ausbildung, Uni einfach ein bisschen komplizierter geworden ist, weiterhin es zu ermöglichen oder ganz, ganz oft wieder zu ermöglichen, Fußball zu spielen. Und zwar auf die einfachste Art und Weise mit coolen Leuten, so wie dir, du und ich, nach der Arbeit und am Wochenende. Und das tun wir, indem wir eine Plattform gebaut haben, eine Online-Plattform, eine App und eben auch über den Browser ganz stinknormal zu erreichen. Und da kannst du dir wie einen Fitnesskurs Fußballspiele buchen. Du öffnest die App, wählst dir eine Session aus an einem Platz, der dir passt, in deiner Nähe. Und alles, was du dann noch tun musst, ist, zum Platz zu kommen. Du wirst dort von einem unserer Organizer, wir nennen das Director, empfangen. Und um alles andere kümmern wir uns, sprich um die Mitspieler, um das Material, vor allem aber darum, dass du dich wirklich von Sekunde null an willkommen fühlst. Und dann spielt man meistens am 8 gegen 8, aber auch manchmal ein bisschen größer, meistens einfach nur ein Spiel, manchmal aber auch Turniere und hat so eine richtig, richtig gute Zeit. Und danach macht man neue Freunde und trinkt vielleicht noch ein Bier und geht dann glücklich nach Hause.
Das ist so, ich meine, wir kennen uns schon eine Weile. Für mich ist das Bild immer, alles, was am Fußball gut ist, das macht ihr. Und die nervenden Sachen drumherum, ich sag's jetzt mal ein bisschen provokativ, ein Trainer, der dich anschreit, wenn du mal nicht gut warst, ein Schiedsrichter, der irgendwie Böses von dir will, das ist jetzt, ne, ich bitte schon mal um Verzeihung bei den Schiedsrichtern, weil ich weiß, die haben im Fußball den schwersten Job. Aber im Grunde kann man es so sagen, ne? Also alle, die einfach Lust haben auf Spielen, aber vielleicht noch nicht oder nicht mehr bereit sind, sich voll zu committen in einem Verein und Punktspiele zu machen und so weiter, die sind bei euch wahrscheinlich perfekt aufgehoben.
Mhm. Nun sind das ja alles Dinge, die du eben erwähnt hast, die eben auch zwangsläufig Teil des etablierten Punktspiel-Liga-Systems sind, was absolut seine Berechtigung hat, was wir auch ganz toll finden, weil da bin ich irgendwie auch selber groß geworden, zwar als grauenvoller Fußballer immer Torwart gewesen, aber wir sprechen eben Leute an, die ein bisschen was anderes möchten, die halt eben einfach nur spielen wollen, wo das Fußballspielen dann ihr Sport ist, wo du aber auch eben nicht zweimal die Woche trainieren möchtest, um dann, wenn der Trainer dich denn eben mag, am Sonntag in aller Herrgottsfrühe bei Regen im besten Fall auch noch spielen zu dürfen, um dich dann eben in der Kreisklasse auch noch regelmäßig mit größter Angst um dein Leben umgrätschen lassen zu möchten und dann irgendwie das Rumgeschreie. Manche Leute mögen das, viele Leute mögen das offensichtlich, denn es ist ja nach wie vor ein Erfolgsmodell, wenn auch in manchen Bereichen rückläufig. Und wir bieten eben Leuten, die das ein bisschen anders möchten, ein System an, um das eben zu tun. Insbesondere, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht in Konkurrenz zum etablierten System, sondern als Erweiterung. Zumal wir gerade auch, wenn es darum geht, wo spielen wir, sehr intensiv mit Vereinen kooperieren. Wir haben dann ein sehr, sehr schönes Modell gefunden, bei dem wir unsere Mitglieder wiederum zu Mitgliedern traditioneller Fußballvereine machen, die dann wiederum Zugang zu einer ganz, ganz neuen Zielgruppe haben, die für die eigentlich schon lange verloren geglaubt war. Und so gewinnen eigentlich alle. Die Leute können irgendwie spielen, das ist wunderbar. Die Vereine haben neue Mitglieder, für die wir natürlich auch Beiträge bezahlen. Also die Menschen zahlen bei uns ein monatlich kündbares Abonnement, was irgendwie zwischen 16 und 60 Euro liegt, in Abhängigkeit dessen, wie viel du halt spielst. Davon leiten wir eben einen Teil dann entsprechend an die Vereine weiter, wo du eben auch regelmäßig hingehst. Wissentlich, dass die allermeisten Leute nämlich nur zu einem oder maximal zwei Plätzen gehen, obwohl sie eben das regelmäßig das Gefühl haben, überall spielen zu können. Das ist eben aber auch Teil unseres Wertversprechens. So ein bisschen wie bei Netflix. Man hat das Gefühl, man will guckt jeden Tag 3000 Filme. Am Ende guckst du aber eh immer nur wieder Verbotene Liebe. Und von daher, das ist das Modell, was wir fahren. Genau.
Euch sozusagen, ihr habt euch gegründet in Berlin. Inzwischen gibt es euch auch in Hamburg und in Frankfurt.
Genau.
Olli, wäre doch für dich wahrscheinlich auch ein Modell, regelmäßig Fußball zu spielen wieder, ne? Du bist ja junger Familienvater, du hast wahrscheinlich jetzt für einen Verein auch nicht so richtig Zeit, aber kickst ja auch gern.
Du, Familienvater, ja, ob ich junger Familienvater bin, weiß ich nicht. Aber ich denke, ja, während ihr hier gerade fröhlich eingestiegen seid ins Gespräch, bei mir dreht sich im Prinzip gerade so ein Gedanke. Als Familienvater von Töchtern denke ich ja regelmäßig, eigentlich muss ich mir einen Reiterhof besorgen und Pferde reinstellen und ich sag mal, Reitunterricht anbieten, wahlweise Klavierunterricht oder ich muss Bademeister werden und Schwimmkurse anbieten, weil das sind Geschäftsfelder, die Wartelisten sind ewig, die Leute sind bereit, was zu investieren und da kann man Geld verdienen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du selber vor dieser, genau wie Marco mir gerade die Frage gestellt hat, irgendwann mal sonntags morgens dagestanden und gesagt, mit wem kann ich jetzt Fußball spielen? Oder hast du die Idee quasi irgendwie, so wie ich jetzt an den Reiterhof gedacht habe, unter der Dusche entwickelt und gesagt, Mensch, was braucht die Welt eigentlich noch, was sie noch nicht hat, aber was ich ihr verkaufen werde?
Es ist wie alles, was wir machen, ja nicht eine Einzelleistung, sondern eine Teamleistung. Also so wie ein klassisches, erfolgreiches Fußballteam auch. Und wir haben Matchbase damals direkt aus dem Studium heraus gegründet, mit einer etwas anderen Idee ursprünglich. Das heißt, wir haben während unseres Lebenszyklus sozusagen einmal das Geschäftsmodell, im Grunde das gesamte Produkt um 180 Grad weggeschmissen und neu gemacht. Ursprünglich haben wir gebaut die Idee war, kompetitiven Fußball für Freizeitteams einfach und dezentral zu machen, indem wir eine dezentrale Liga bauen. Man kann sich das so vorstellen, du hast irgendwie ein Team gegründet mit ein paar Kumpels, da fängt übrigens das Problem schon an. zumal wir damals dachten, es ist völlig selbstverständlich, dass man irgendwie so eine Gruppe an Freunden hat, weil wir während des Studiums irgendwie regelmäßig gekickt haben, mit dem man das auch macht, hat sich später als absoluter Quatsch erwiesen, aber das sind so die Fehler, die man macht. Wichtig ist, dass man daraus lernt. Du hast eben so ein Team, eine Crew, und kannst andere Teams in deiner Umgebung ein bisschen wie bei Tinder herausfordern. Also du kannst sie so heraussuchen, je nach Skill-Level, und kannst sie dann herausfordern. Du triffst dich auf, in Berlin hatten wir beispielsweise weit über 500 Bolzplätze indiziert. Auf diesen Bolzplätzen konntest du dann sozusagen dich treffen, hast gegeneinander gespielt, hast dich danach sozusagen entschieden, wer Sieger und Verlierer ist, hatten unglaublich viele Mechanismen eingebaut, um Betrug zu verhindern. Lustigerweise gab es den einfach nicht. Wir haben also einfach Zeit verschwendet in dem Moment, auch wieder eine Lehre in dem Moment. Und dann hatten wir ein Ligasystem, was sehr, sehr ähnlich funktioniert hat wie Elo im Schach, sodass, wenn du gegen einen guten Gegner gewonnen hast, also der verhältnismäßig besser war als du, hast du mehr Punkte bekommen. Wenn du gegen einen Gegner gewonnen hast, der schlechter war als du, hast du nur sehr wenig Punkte bekommen, bis zu gar keine. Und dann hatten wir unterschiedliche Ligen, in denen du auf- und absteigen konntest. Das war also ein bisschen wie die Mischung aus FIFA Ultimate Team, das Videospiel für die PlayStation, und so echten Fußball im echten Leben. Das hat auch ganz vernünftig funktioniert. Wir haben 2019 die größte deutsche Freizeitfußballliga gebaut. Nur man muss ja auch irgendwann Geld verdienen und irgendwann musst du auch überlegen, ja, wie gut läuft es, und dadurch, dass wir damals schon Venture-Kapital finanziert waren, musst du eben auch bestimmte Wachstumsquoten hinlegen, und das funktionierte mit dem Modell nicht so richtig gut. Und dann haben wir uns eben überlegt, warum kommen denn die Leute eigentlich zu uns? Was ist das eigentliche Problem, was sie mit uns versuchen zu lösen? Denn das war fairerweise etwas, worüber wir uns zu Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Wir gingen einfach mal davon aus, dass die Leute solche Teams haben, haben das aber nie so richtig hinterfragt. Das Interessante war, die allermeisten Leute, die zu uns kamen, von zigtausend Menschen, die die App runtergeladen und installiert haben, sind nie irgendeinem Team beigetreten. Die haben auch kein Team gegründet, sondern die wollten was ganz, ganz anderes. Das haben wir aber erst später in hunderten Interviews rausgefunden, die wir mit Nutzern gemacht haben. Die haben dann gesagt, ja, eigentlich wollen wir nur einfach kicken. Und das war letztendlich das Kernlearning für den Pivot, so nennt man das. Also sprich, einen Schwenk in der Strategie beim Beibehalten der Vision, also sprich Fußball einfach machen. Und haben dann gesagt, ja Herrgott, warum machen wir das denn nicht für Einzelspieler? Also Leute, die alleine sind oder vielleicht zu zweit. Und wir machen ein hohes Service-Level, sprich, du kommst zu uns und kannst im Grunde wie in einem digitalen Club, wo es aber eben nicht mehr darum geht, irgendwie Mitglied bei irgendeinem Verein zu sein oder regelmäßig Bratwurst zu braten, sondern eben darum, einfach nur zu spielen geht. Und das hat dann richtig gut funktioniert.
Und da würde ich gerne mal reingrätschen, weil bei Denkfutter geht es ja auch ein bisschen darum, sozusagen Fußball und Business sollen voneinander lernen und dieses Abstrahieren vielleicht auch von Methoden. Und du hast gerade in einigen Sätzen so ein bisschen diese, glaube ich, Startup-Mechanik auch dargestellt, ne? Und das ist ja auch ein ganz eigenes Vokabular. Und ich glaube aber, das wird für viele Menschen, die uns zuhören, interessant sein, da nochmal ein bisschen genauer hinzugucken. Also ich sage es jetzt mal ein bisschen laienhaft und naiv, und du korrigierst mich dann und benutzt vielleicht das richtige Vokabular. Aber im Grunde fängst du an mit einem Problem, versuchst sozusagen für ein Problem Lösungen zu finden und drehst dann mehrere Schleifen, weil du feststellst, das Problem war doch ein bisschen anders als gedacht oder meine Lösung passt noch nicht hundertprozentig. Das ist ja so ein Stück weit, glaube ich, die generelle Mechanik, wie Startups sozusagen sich auf den Weg machen und eben nicht linear von A nach B, sondern mit ganz vielen Umwegen und vielleicht auch mal Abkürzungen, aber immer wieder neu und immer wieder Dinge auch über den Haufen schmeißen und vielleicht auch wieder neu anfangen. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, dieses Denken brauchen auch etabliertere und größere Unternehmen wie die DMK. Gerade wenn ihr, Olli, jetzt auch in einer Phase seid, wo ihr einfach, glaube ich, auch einen Markt habt, der für alle eure Landwirte und Mitarbeiter auch nicht ganz unproblematisch ist.
Ja, absolut. Jonas, du hast gerade so einen Schlüsselsatz gesagt, der gut bei uns auch reinpasst. Du hast gesagt, die Leute, wir haben festgestellt, wollen einfach nur kicken. Und bei uns könnte man sagen, am Ende der Konsument will einfach ein leckeres Produkt. Ob das jetzt erstmal pflanzlich ist oder auf tierischen Eiweiß besteht, das ist erstmal zweitrangig. Will einfach was Gutschmeckendes haben. Und das, war für uns auch so ein Kerngedanke zu sagen, warum gehen wir eigentlich in einen veganen pflanzlichen Markt als Genossenschaft von Landwirten? Weil wir im Prinzip eben von dem Kunden aus gedacht haben. Also deswegen ganz spannend, da die Quervergleiche.
Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt eben auch deutliche Unterschiede, glaube ich, zwischen euren Welten. euer Team ist, wie viele, eine Handvoll Leute wahrscheinlich am Anfang gewesen. Und dann wächst man oder dann wird man auch mal wieder kleiner. Und ihr seid natürlich ein Haufen Menschen. Und du hast eben das, den Begriff Vision verwendet, ne? Wenn ihr die Vision nochmal wieder nachjustiert, dann setzt ihr euch wahrscheinlich mit ein paar Leuten zusammen und tut das. Und Olli, wenn ihr eine Strategie oder eine Vision überarbeitet oder auch Werte definiert, dann ist das natürlich ein mega Prozess, ne? Also da frage ich mich auch, wie könntet ihr vielleicht von diesem Start-up-Denken auch profitieren? Aber Jonas, vielleicht sagst du noch mal, liegen wir da damit auch richtig so, wie wir das beschrieben haben?
Ich fand erstmal, du hast das ohne das Anwenden von irgendwelchen überflüssigen Jargon gerade richtig schön beschrieben. Mit einem Teil, den ich korrigieren muss. Du sagtest viele Umwege. Ich bin der Überzeugung, dass die Art, also sprich das iterative Arbeiten auf Basis von einem Problem identifizieren, dann ein praktisch unfertiges Produkt oder aber ein, man nennt das MVP, also Minimum Viable Product, was bedeutet...
Gerade so überlebensfähig.
Ja, das ist nicht unbedingt richtig. Also es kommt natürlich auch sehr, sehr doll drauf an, wie sicherheitsrelevant das ist. Ne? Also ein Tesla kann jetzt, darüber kann man jetzt diskutieren, aber eine Automobilindustrie kann jetzt sehr, sehr schwer ein Produkt auf den Markt bringen, was nicht fährt oder aber was irgendwie die Leuten Risikos aussetzt, genauso in der Pharmabranche. Ne? Es ist also sehr abhängig vom Vertical, in dem du bist. Aber man entwickelt im Grunde basierend auf deiner Hypothese, dass diese Menschen das Problem haben. Im besten Fall hat man schon 3, 4, 5 Validierungsschritte davor gemacht, ein Produkt. Und das ist im Grunde der Kern dessen, was ich sage, oder der Kern des Ganzen. Du ziehst Unmengen an kleinen Validierungsschritten ein, die in jedem Schritt immer wieder mehr Sicherheit bringen. Und das steht natürlich ein Stück weit diametral der bisherigen Herangehensweise, insbesondere wenn man jetzt so große FMCGler oder einfach sehr große Marken anguckt. Die haben dann, das liegt sicherlich auch an Entwicklungszyklen, die sehr lang sind, aber da haben die sich ein Produkt überlegt, gehen jetzt einfach davon aus, das wird schon ankommen, das geht dann in die MAFO. Wenn das dann da funktioniert, kommt es mit einer ganz großen Werbekampagne in den Markt. Es besteht aber bis zu diesem Zeitpunkt extrem große Unsicherheit, wird das überhaupt funktionieren? Im besten Fall hat man es nochmal ein Hassloch vorher getestet, aber ansonsten war es das auch. Und wir machen das ein bisschen anders, sprich wir machen eine ganze Reihe an eben Validierungsschritten davor, um die Unsicherheit zu reduzieren. Und eben mit einem Produkt, was eben im Zweifelsfall noch überhaupt nicht fertig ist. Im Zweifelsfall heißt das sogar anders, um die Wahrscheinlichkeit zu mindern, dass die Marke dadurch verwässert. Also warum sollte man nicht ein Produkt unter dem Namen Basematch launchen erstmal, um einfach nur zu validieren, ja, die Leute haben eben das Problem, von dem wir ausgehen, dass sie es haben. Denn nichts ist ja schlimmer, also das ist ja uns passiert am Ende, weil wir eben davon ausgehen, ja, die Leute haben so ein Team die wollen auch regelmäßig in der Liga gegen andere Teams spielen und die kriegen das mit dem Organisieren auch alles hin. Das waren alles Hypothesen, die wir als gegeben angenommen haben, die wir gar nicht so richtig validiert haben. Und da haben wir ein großes Produkt gebaut, eine unglaublich sophistizierte App mit Chats und mit, also technisch wirklich recht anspruchsvoll. Und am Ende hat es nicht funktioniert. Und das größte Problem war dann, dadurch, dass das schon so groß war, wussten wir gar nicht genau, woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass das nicht funktioniert, dass die Leute das nicht so viel benutzen, wie wir es eigentlich geglaubt haben. Denn das ist das nächstgrößere Problem, wenn du nicht klein anfängst mit einem Produkt, was nur den Kern des Problems erstmal anspricht, von dem du ausgehst, dass es existiert, wirst du niemals erfahren, ob das Produkt dieses Problem wirklich löst. Und von daher, meiner Ansicht nach ist das heute auch für sehr große Hersteller die Art und Weise, wie man an Produktentwicklung und nicht nur an Produktentwicklung, sondern sogar auch an Marketingkampagnen und was es nicht alles gibt, herangehen sollte. Und ich meine, man sieht es ja auch sehr, sehr schön im Milchsegment. Gibt es ja eine ganze Reihe von Playern, die mittlerweile wirklich auch tolle Produkte machen. Oatly, Unmilk und wie sie alle heißen. Wo ja auch unglaublich viel Innovation passiert und auch sehr, sehr schnell passiert.
Ja, ich meine, das Interessante ist tatsächlich, du hast gerade gesagt, wir sind ähnlich rangegangen. Also ich sag mal, wenn du bei uns klassisch ansonsten so ein neues Feld angehen würdest, was bei uns auch noch über verschiedene Business Units, also Geschäftseinheiten läuft. Also wir haben vegane Produkte jetzt im Bereich Markenprodukte unter Milram, das ist das Erste, aber kommen auch beispielsweise im Herbst mit einem veganen Käse für Industriekunden. Das heißt, wenn du eine Pizza, Tiefkühlpizza isst im Herbst, kann es durchaus sein, dass du dort eine vegane Käsealternative der DMK drauf hast, bis jemand eingekauft hat. Sprich, sehr breit aufgestellt im Gesamtunternehmen ist dieses Thema. Und wir sind so rangegangen, dass wir eben ein kleines Projektteam gegründet haben, was über diese Grenzen der Business Units zusammen an diesem Thema gemeinschaftlich arbeitet und das Ganze dann quasi eben, wie du das auch gerade beschrieben hast, über verschiedene Testrunden und Problemanalysen jetzt so langsam aber sicher intern zur Marktreife führt, um das dann auf die große Bühne zu stellen. Ansonsten, wenn du, ich sag mal, die klassischen Hierarchiewege eines großen Unternehmens anwenden würdest, wäre es der Tod eines jeden neuen Produkts.
Entscheidend ist meiner Ansicht nach, so schnell wie möglich mit echten Kunden zu reden. Also sprich, bevor ja viele Angst haben ist, so, wenn das Produkt theoretisch noch unfertig ist, obwohl du gar nicht weißt, ob es unfertig ist, weil es ja vielleicht das Problem, was die Leute haben, schon perfekt löst, ist eben echten Kunden zu zeigen. Und im besten Fall auch nicht so wenigen. Vielleicht auch schon mal, also ganz am Anfang, vielleicht ein paar. Wenn man merkt, okay, stimmt, was ich angenommen habe, dann auch mal gerne ein paar mehr. Einfach um diese Form der Validierung zu haben. Denn was viele ja dann machen, dann pseudoisieren die das so ein bisschen. Das sieht man im Corporate-Umfeld ganz gerne. Dann zeigen die das Mitarbeitern oder so und lassen dann Mitarbeiter das Ganze mal testen. Die haben natürlich diverse psychologische Biases, ne? Wenn man weiß, ja, okay, mein Senior Management möchte das aber, dass das passiert, dann wird man da wahrscheinlich, ne, also das ist dann nicht nur der Confirmation Bias, der einen selber.
Die sind geprimed.
Genau, ne? Die haben so ein gewisses, man hat einen gewissen Anreiz, um das dann eben gut zu finden. Ich glaube, das ist der Kern. So früh wie möglich
mit echten Kunden reden. Also wir müssen bei diesem Podcast ein bisschen mit Untertiteln arbeiten, weil das ein oder andere, ne, Verzerrungen, ja,
aber
Bias.
Aber ich kann das in die Realität übersetzen. Das, Jonas, was du gerade sagst, genau das haben wir zum Beispiel bei dem Käse gemacht. Wir haben schon vor über einem Jahr, ich sag mal, an die härteste Zielgruppe rangegangen, die du haben kannst, nämlich an Köche. Wir haben ein ausgeprägt großes Köchennetzwerk und die interessiert natürlich auf der einen Seite, wie schmeckt so eine vegane Käsealternative, aber die sagen, und die Produkteigenschaften sind unheimlich wichtig. So ein Käse auf einer Pizza, der muss schön Fäden ziehen und Bräunungsgrad muss stimmen. Da haben wir dann auch die.
Und schmeckt er auch?
Genau, die Industriekunden haben da einen riesen Anspruch. Und wenn du das alles eben nicht, wie du sagst, testest vorher und auch wirklich Menschen gibst, die damit dann anschließend arbeiten müssen, dann kann das brutal dir auf die Füße fallen. Und da haben wir, ich sag mal, auch diverse Schleifen gemacht und sind eigentlich jetzt auch dementsprechend extrem überzeugt von dem Produkt, was da kommt, weil eben diese Testbahnen sozusagen eben so erfolgsversprechend gelaufen sind.
Darf ich mal ganz laienhaft aus Kundenperspektive fragen? Das treibt mich jetzt schon, also ich habe schon schlaflose Nächte deswegen. Was unterscheidet eigentlich den vor gar nicht allzu langer Zeit völlig verschriebenen Analogkäse von einem veganen Käse? Der jetzt meine Ansicht bisher war einfach, ja, smarter Move, neues Branding drauf, veganer Käse und auf einmal kaufen es alle. Und die Industrie freut sich, weil auf einmal voll gefragt und praktisch, ich weiß nicht, wie viel Marge machst du auf so ein Ding, 90% wahrscheinlich, ist doch super.
Also ich sag mal, ab der Frage müssen wir alles rausschneiden, logischerweise. Es ist klar, nein, aber es ist ein extremer Unterschied. Das ist natürlich eine Frage, die kommt, ich sag mal, so sicher immer wie das Abend in der Kirche oder am 24. Heiligabend ist. Und gerade auch in dem Umfeld. Es ist nur tatsächlich ein Riesenunterschied. Also der Analogkäse, der, wann war es, 80er Jahre wahrscheinlich, hat nichts mit veganen Käsealternativen zu tun, die wirklich, ich sag mal, auf einer pflanzlichen Basis hergestellt sind und bei uns eben auch mit einer extrem kurzen Zutatenliste. Also nicht noch viel Salz, Gewürz und Co., damit man irgendwie überhaupt noch auf Geschmack kommt, sondern im Mittelpunkt stand tatsächlich, dass man eine pflanzliche Alternative hat, die auch den Namen verträgt und die eben von der, ich sag mal, Qualität dem eines echten Käses sozusagen extrem nahe kommt, wenn nicht gleichwertig ist.
Ich finde, einen Aspekt würde ich euch gerne beide noch fragen, wo es so ein bisschen um das Thema, ich nenne es jetzt mal Gegenwind geht. Wenn man als Startup etwas ganz neu denkt und neu macht, greift man auch jemanden an? Oder ne, du hast gesagt, eure Idee war nicht als Alternative zu Vereinsfußball und trotzdem wird es wahrscheinlich von vielen Akteuren im Fußball ein wenig als Bedrohung wahrgenommen. Und genauso, Oliver, wenn ihr euch jetzt mit veganen Produkten beschäftigt, dann gibt es sogar schon intern natürlich ein wenig Gegenwind, weil viele Fragezeichen entstehen. Was hat das denn noch mit unserem Ursprung in der Genossenschaft zu tun und mit dem Thema Milch und den Produkten, die daraus entstehen? Und das finde ich ganz spannend, weil Gegenwind, da kann man sich reinstellen und wie wir in Norddeutschland, ne, also auch wirklich das aushalten. Man kann vielleicht geschickt sich bewegen und versuchen, irgendwie in den Windschatten zu kommen. Wie sind so eure Strategien, wenn es um diese Gegenwehr geht, auch des Marktes oder vielleicht der Konkurrenz mal oder auch sozusagen der eigenen Branche ein Stück weit, ne, die sich verändert?
Wir haben das große Glück und das ist ja auch der Riesenvorteil in so einem Startup-Umfeld, dass wir uns mit interner Politik jetzt nicht so viel rumschlagen müssen. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum so viele, wenn sie jetzt irgendwelche Innovationsprojekte angehen wollen, irgendwie erstmal in einer eigenen Gesellschaft machen. Ganz viele machen sogar Startups mittlerweile. Also ein Flink, die in Berlin irgendwie mittlerweile Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten liefern, Hamburg wahrscheinlich auch. Und in allen anderen Städten mittlerweile auch, so schnell sind die, machen mittlerweile selber immer wieder, wenn sie schnell Sachen entwickeln wollen, obwohl es die gerade erst so kurz gibt, holen die sich Gründerteams, die das dann wieder schnell bauen. Trade Republic genauso. Also ist mittlerweile so im Startup-Umfeld relativ normal. Und wir haben eben das große Glück, dass das intern jetzt für uns nicht so ein Problem ist. Extern hingegen, ich habe es vorhin schon im Vorgespräch erzählt, ein spannendes Thema, wo wir auch nicht so gerechnet hatten, war die Probleme, die wir insbesondere in unserem Heimatmarkt Berlin mit den lokalen Bezirksämtern beziehungsweise den Sportämtern haben würden und immer nach wie vor haben. Denn da haben wir schon einen sehr großen Gegenwind bekommen. Die Thematik ist einfach so, dass in den allermeisten Fällen ja die Fußballplätze nicht den Vereinen gehören, sondern eben von den Bezirken beziehungsweise den Kommunen vergeben werden in Vergabeverfahren.
Das ist ja ein bisschen so euer Rohstoff auch, ne? Ihr braucht die Plätze, um das machen zu können, was ihr machen wollt, ne?
Es ist am Ende ein bisschen wie ein Marktplatz. Sprich, wir haben die Spieler auf der anderen Seite, intern nennen wir das Demand-Side, und auf der anderen Seite haben wir die Plätze, also die Supply-Side, und die musst du irgendwie zusammenbringen. Genau, absolut richtig, also es ist sicherlich eine ganz wichtige Komponente, macht auch für die Spieler einen riesen Unterschied, ob es jetzt nah bei ihnen ist, das heißt übrigens nicht unbedingt zentral, sondern einfach nur nah bei ihnen, sprich zum Beispiel, um nach der Arbeit schnell spielen zu können, das ist so ein ganz, ganz regelmäßiger Anwendungsfall. Nee, und was uns da am Ende, also die Geschichten noch und nöcher, die ich erzählen könnte, eine wunderbare Geschichte war, also ich will das einmal betonen, nichts von dem, was wir gemacht haben, ist in irgendeiner Art und Weise illegal oder hat gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Ein Bezirksamt, einfach, wir glauben, weil Hans nicht das essen will, was Hänschen auch nicht mochte. Und trotz dessen, dass wir natürlich, da bin ich jetzt schon bei der Lösung, proaktiv uns vorgestellt haben, also wenn man böse Zungen würden das Lobbyarbeit nennen, wir nennen das sich nett vorstellen und Kommunikationsarbeit betreiben, hat dann allen Vereinen, also auch nicht mal nur den Fußballverein, nachdem sie Wind bekommen haben davon, dass wir mit einem Verein kooperieren. Ich erwähnte das ja eingangs, wir vermitteln unsere Mitglieder teilweise an die Vereine weiter, um dann eben dort auch ganz regulär die Plätze mitnutzen zu dürfen. Hat dann allen Vereinen geschrieben und gedroht, dass man ihnen dann eben alle Trainingszeiten entziehen würde, wenn sie denn auch weiter mit uns kooperieren. Noch darüber hinaus.
Kann man als Gegenwind bezeichnen.
Methoden, wir haben dann immer intern irgendwie von der Camorra geredet, nur noch. Und das ist natürlich etwas, was man in der Form überhaupt nicht erwartet, wenn du damit loslegst. Insbesondere, weil du ja denkst, eigentlich ist das doch was Tolles. Alle haben nur was davon. Wir machen irgendwie die Nutzung öffentlicher Ressource effizienter. Natürlich ist es was Bezahltes, aber fairerweise ist der Vereinsfußball ja auch nicht kostenlos für den Endnutzer. Klar, irgendwie Gemeinnützigkeit, aber durch das Modell, was wir da gefunden haben, haben wir das ja auch unterstützt. Also sprich, die Vereine haben ja neue Mitglieder bekommen, haben neue Mitgliedsbeiträge. eigentlich haben am Ende alle gewonnen. Wir sind aus allen Wolken gefallen. Aber so ist es nun eben. Das sind die Gegebenheiten, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und
aber ich glaube, ihr braucht dann jetzt in Berlin so jemanden wie mich, der als Mediator euch da irgendwie an einem runden Tisch die Parteien zusammenbringt. Weil am Ende, das ist ja genau der Punkt, ne? Das sind vielleicht Dinge, mit denen man als Startup dann gar nicht rechnet, dass sie kommen. Und dann kommen sie doch. Und daran können auch bestimmte schöne Ideen scheitern. Das wäre ja echt schade.
Es ist für gewöhnlich wirklich eine Achterbahn. Und in den allermeisten Fällen sind es Niederschläge. Und manchmal hat man eben auch mal Erfolg.
Ja. Ich muss mir gerade die ganze Zeit das Lachen verkneifen hier. Ich bin bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen, einen großen schwedischen Alternativhersteller mit dem Berliner Bezirksamt zu vergleichen. Aber wo wir über Gegenwind sprechen, bietet sich das Bild hier gerade an, weil das ist ja auch höchst spannend. Du hast gerade gesagt, die Oatleys und Co. dieser Welt, die rein aus der Alternativwelt kommen, versuchen ja in ihrem Angang sozusagen so eine Art Glaubenskrieg anzuzetteln und sagen, es gibt die Guten und es gibt die Schlechten. Und wenn man jetzt mal, ich sag mal, in eine Ausgabe der Stiftung Warentest reinschaut, wer sind die Guten und wer sind die Schlechten, muss man sagen, die, ich sag mal, mit dem Finger auf andere zeigen, schneiden in den Tests nicht unbedingt besonders gut ab und haben offensichtlich auch gewissen Respekt davor, dass jetzt, ich sag mal, die klassische Molkereibranche doch vielleicht die besseren auch Alternativprodukte herstellt. Deswegen ist das mit dem Gegenwind ganz spannend, Marco, dieser Wind, und sagst du, man muss das aushalten, ja, muss das manchmal aushalten, aber man muss halt auch teilweise, und Jonas, das hast du gerade gesagt, in Dialog und in Kommunikation reingehen, weil wir leben in einer Welt, wo, ich sag mal, viele Menschen nicht mehr zu viel Zeit aufwenden, um sich wirklich mit Fakten zu beschäftigen, sondern es ist 1 und 0 oder schwarz und weiß, und wer am lautesten schreit, der wird irgendwie gehört.
Und wenn man groß ist, sage ich jetzt mal ein bisschen rechtfertigend, dann gehört man zu denen, die mehr angegriffen werden und immer. In der Rechtfertigungsargumentation sind, oder?
Absolut, aber dem kannst du sozusagen nur Herr werden, indem du dich der Debatte stellst und auch entsprechend mit diskutierst, und das ist so ein bisschen unser Ansatz da in der Thematik.
Ich bin ja für die volle Flucht nach vorne, also geileres Produkt entwickeln, laut drüber reden und dann die Kunden entscheiden lassen.
So sieht das aus.
Ja, und ich meine, Gegenwind gibt's im Fußball auch. Ja. Jetzt komme ich mit meiner Branche. Wenn's nicht läuft, oder wenn du gerade mal sozusagen am Boden liegst, dann gibt's natürlich im Fußball auch genügend Medien und Öffentlichkeit und manchmal auch Menschen, die sich vielleicht Fans nennen, in dem Moment aber keine sind, sondern eher empörte Bürger, die sich beschweren. Damit muss man eben auch umgehen. Und ich glaube auch, du musst an deinen Überzeugungen, an deinen Werten irgendwie festhalten, und trotzdem musst du bereit sein, dich zu verändern in allem, was du tust, und auch mal in Frage zu stellen. Und bei euch, Olli, vielleicht auch mit den Landwirten, da Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man ja gemeinsam eine Zukunft gestalten will, ne? Oder auch bei euch eben mit den Vereinen zusammen Lösungen zu entwickeln. Das ist dann die hohe Kunst, aber am Ende gibt es wahrscheinlich auch keinen anderen Weg als den.
Sag mal, Jonas, eins interessiert mich ja noch. Startup, da hat man ja immer so, ich sag mal, in rosa-rot so eine Macher-Welt vor Augen. Also, da sitzen junge Menschen am Tisch, die sagen, schieb die Prozesse zur Seite, wir drehen jetzt mal auf und machen einfach. Das ist ja was, ich sag mal, so ein großes Unternehmen wie jetzt bei uns, das tickt ja fast nur in Prozessen und ein Schritt muss sauber nach dem anderen gemacht werden. Klär da nochmal auf, wie muss man sich das bei euch vorstellen? Habt ihr auch gewisse Prozesse, denen ihr folgt? Oder ist das wirklich so, ich sag mal, in meinem naiven Bild, junge Menschen, die sagen, ich habe eine Idee, wir machen das jetzt einfach mal?
Mhm. Nee, absolut. Natürlich haben wir Prozesse, wenn du ein Unternehmen schnell skalieren willst, das heißt schnell größer werden, in mehreren Standorten unterwegs sein, dann führt an Prozessen nichts vorbei. Denn nur durch Standardisierung erhältst du ja wiederholbare Handlungen, die auch überall im besten Fall gleich sind. Wir haben ja ein sehr großes Interesse daran, dass jetzt als Beispiel unsere Spiele, unsere Sessions nennen wir das, immer irgendwie eine ähnliche Qualitätswahrnehmung vom Endkunden haben, der dann am Ende da bei uns auf dem Platz steht. Das heißt, natürlich haben wir da Prozesse, die immer im besten Fall gleich sind. Wir fahren nach dem Motto immer nur Prozesse, wo sie nötig sind. Sprich, wir wissen nämlich auch darum, wie hinderlich sie sein können. Und deswegen ist auch vieles manchmal noch unorganisiert oder aber, und da helfen dann so Grundwerte, nach denen wir arbeiten. Einer davon ist see something, say something, do something. Sprich, alle sind darauf getrimmt, immer wieder zu überlegen, ja, was mache ich hier eigentlich? Wenn dir ein Fehler auffällt oder wenn dir auffällt, dass was nicht funktioniert, bist du verpflichtet, eine Flagge, eine Red Flag zu raisen, zu erheben. Um dann aber, und das ist das ganz Entscheidende, egal wo du bist, also egal ob du jetzt Management bist oder aber irgendwie in den Operations tätig, musst du dich eben auch mit dafür einsetzen, dass es eine Lösung gibt und im besten Fall oder im Zweifelsfall dann auch eben ein Prozess dafür entwickelt wird. Und jetzt hilft uns natürlich auch ein Stück weit die Software dafür, die wir dafür benutzen, beziehungsweise die Software, die wir selber entwickeln, dabei Prozesse auch immer wieder neu zu gestalten oder umzubauen, weil das ist ja nie fertig, sondern man muss es immer wieder neu denken und an den Grad, an den Skalierungsgrad anpassen. Also das, was für eine Organisation, die so klein ist wie uns, passt, ist natürlich für ein Corporate von 1000 Mitarbeitern höchstwahrscheinlich nicht das Richtige.
Aber trotzdem finde ich spannend, weil in unserer ersten Session, in unserer ersten Staffel, Olli, haben wir darüber auch schon gesprochen. Wie gehen wir mit Fehlern um? Ne, du hast eben so schön gesagt, da passiert ein Fehler oder es fällt jemandem etwas auf, dann wird die Red Flag gehisst und dann arbeitet man gemeinsam an der Lösung. In großen Unternehmen, glaube ich, kommt dann noch was dazwischen, nämlich irgendjemand muss die Schuld übernehmen, irgendjemand kriegt Ärger oder ein Prozess muss irgendwie in Frage gestellt werden. Also klar, in Frage gestellt werden, das ist ja etwas Gutes, aber dieses Statusdenken und Hierarchie und dann greift jemand ein und jemand sagt einem anderen, was zu tun ist, das lassen Startups halt sinnvollerweise weg, ne? Und ich glaube, das kann man zumindest dieses Denken, diese Kultur, diese Haltung im Umgang mit Fehlern, die finde ich wieder auch für große Unternehmen sehr wichtig.
Ja, absolut, absolut. Wobei, ich sag mal, die rote Flagge ist dahingehend schon, glaube ich, ich kenne Fälle, wo Projekte umgesetzt wurden, weil man einfach gesagt hat, es hat ja mal jemand dieses Projekt in Auftrag gegeben. Wir müssen das zu Ende führen. Mhm. Und das ist natürlich dann absoluter Schwachsinn. Also, dass du einfach machst und machst und machst und weißt eigentlich, das führt hier irgendwie in eine Sackgasse rein. Mhm. Deswegen. Aber Prozesse, selbst Denkfutter hat ja einen Prozess, auch wenn wir noch nicht ganz am Ende sind, aber wir haben ja hier quasi unsere Playlist. Jonas, du wirst da wahrscheinlich schon fröhlich folgen, auch wenn jetzt nach den ersten zwei Folgen ja noch überschaubare Titel drin sind. Du kannst aber natürlich noch einen Song in unsere Playlist legen hier am Ende des Tages beziehungsweise der Folge.
Zumindest kannst du dir jetzt in den letzten Minuten schon mal Gedanken machen, welchen Song du in unsere Playlist reingeben willst. Ich würde trotzdem vielleicht noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, auch sozusagen von eurem Business. Jetzt mit vielleicht auch dieser neuen Herausforderung in Berlin oder nennen wir es Ärger. Was ist sozusagen, habt ihr schon die Lösung gefunden? Glaubst du, dass das auch in anderen Städten ähnlich sein wird? Oder ist das vielleicht auch ein spezifisch berlinerisches Problem hier und da und man kann an der Grundidee festhalten? Also wie geht ihr jetzt damit um?
Wir sehen, dass das primär erstmal ein Berliner Thema ist. Berlin ist nur unser Heimatmarkt und so, wenn man die reine Marktplatzlehre anguckt, ist es das Schlimmste, was man machen kann, zu schnell in andere Märkte zu gehen. Wenn man halt seine Prozesse, sein Playbook noch nicht richtig da hat, um dann sozusagen schnell auch in anderen Orten expandieren zu können, ist ein Thema, was uns, glaube ich, dort nicht mehr loslassen wird.
Sag mal nur ganz kurz, kommt mir gerade der Gedanke, gibt es eigentlich in Berlin genügend Plätze zum Fußballspielen? Oder wäre es auch ein Gedanke, jetzt hart gesagt, noch mit Hilfe eines Partners, Investors, auch Raum zu schaffen und Plätze zu bauen?
Unserer Ansicht nach ist mehr als genug Platz da. Okay. Da werden mich jetzt wahrscheinlich alle, die das hören, in verantwortlichen Positionen verhassen. Aber ich glaube, dass man mit einem effizienteren Management da deutlich mehr rausholen könnte. Ich kenne ehrlich gesagt wenig Städte, die so viel, einfach auch weil Berlin so groß ist, historisch bedingt, so viele Flächen hat. In Hamburg ist das anders, in Hamburg ist es aber auch besser gemanagt. In Frankfurt sehen wir das Gleiche. Sprich, ist wahrscheinlich primär ein Berliner, wenn überhaupt, ein deutsches Problem. Wir sehen, dass es in den Niederlanden oder aber in Skandinavien oder aber anderen europäischen Ländern anders funktioniert, auch weil die Mentalität dem Fußball gegenüber eine ganz andere ist. Deutschland hat eben sehr, sehr stark noch dieses Fußball gehört allen. Das ist einerseits ganz toll und richtig, aber eben auch problematisch, wenn es um Innovation und Neumachen, die vielleicht auch manchmal eben nicht aus den öffentlichen Verbänden herauskommen, eben aufgrund auch von Problemen, die wir gerade besprochen haben, Politik. Da kann eigentlich ja auch im Zweifelsfall die ein kommerzieller Player mal ein bisschen Anschub geben. Man sieht das ganz wunderbar in Großbritannien, da funktioniert das auch ganz toll. Auch dort ist gerade die Amateursparte sehr ausgeprägt, ne, mit den Sunday Leagues und so weiter und so fort. Genau, sodass wir glauben...
Aber klar, ihr habt ja auch das traditionellste Sport, in Anführungsstrichen, Produkt gewählt, ne? Also ich weiß jetzt von ein paar Kumpels und auch aus anderen Ländern, insbesondere Spanien und auch wieder Skandinavien, Schweden, vor allem Paddle, diese sozusagen Mischform aus Squash und Tennis ist ja auch so ein Thema. Und grundsätzlich wird sich euer Algorithmus, eure Software auch übertragen lassen auf andere Sportarten, oder?
Absolut.
Aber das ist sozusagen, macht man auch nicht, dass man sozusagen erstmal den Proof im Fußball wollte jetzt schon schaffen, bevor ihr dann auch in Richtung andere Sportarten skaliert.
Ja, die Mechaniken sind ja trotzdem immer unterschiedlich. Es ist ja nicht damit getan, einfach irgendwelche Spiele in einer App anzubieten, sondern du brauchst auch immer Vertrauen darin, dass das auch wirklich stattfindet auf Endkundenseite. Sprich, wenn wir jetzt auch einen neuen Markt ausrollen, bedeutet das primär erstmal alles dafür zu tun, dass die ersten 2, 3 Spiele, die man so in der Woche macht, voll sind, dass die regelmäßig stattfinden und dass die Leute wirklich eine gute Zeit haben. Denn wenn das der Fall ist, dann erzählen sie wiederum ihren Freunden davon und die kommen dann. Fast unser gesamtes Wachstum war organisch, einfach weil sie eine gute Erfahrung hatten. Wenn das nicht der Fall ist, also du zum Beispiel die falschen Plätze hast oder du anfänglich irgendwie zu viel Angebot hast, ich habe ja eben schon vom Marktplatz erzählt, dann funktioniert das nicht. Und das bedeutet, man muss sich im Vorhinein schon genau angucken, okay, wie groß ist Padel jetzt, in welcher Stadt, oder jetzt als Beispiel Padel, in welcher Stadt könnte das funktionieren, wo haben wir die Venues, wo hat man Partner, die eventuell das mit einem zusammen machen können. Aber wenn das der Fall ist und du sozusagen das identifiziert hast, steht dem überhaupt nichts im Wege.
Ja, also ich meine, die Startup-Welt ist extrem spannend und natürlich bin ja jetzt schon fast in einer Generation, wo man nicht mehr dazugehören oder sich nicht mehr so dazugehören.
Es ist nie zu spät.
Ich glaube auch, dieses Denken ist etwas, was irgendwie auch in Teams im Sport relevant ist, dass die Erfahrung mache ich immer wieder. Und auch die jüngeren Trainer im Fußball und auch Clubs beschäftigen sich immer mehr auch mit solchen Fragen. Viele Clubs zum Beispiel beschäftigen sich auch mit innovativen Ideen in dieser Branche. Also machen, wir haben auch mit Werder über einen Werder Accelerator oder Inkubator oder so etwas nachgedacht. Wir haben quasi mit der Startup-Szene kooperiert. Das tun viele Clubs auf verschiedene Art und Weise. Deswegen, ich glaube, Fußballclubs, aber auch Unternehmen können von diesem Denken auf jeden Fall profitieren, Olli.
Halten wir mal fest, die Welt dreht sich, wenn ich kapituliere. Wir haben mit Oke gesprochen, wir haben mit Sandra Cibo gesprochen, jetzt heute mit Jonas über Matchbase. Eigentlich im Grunde alles Dinge oder Felder aus komplett unterschiedlichen Ecken und jeder dreht quasi in eine neue Richtung, die irgendwie gefühlt aber alles, ich sag mal, im Gleichklang unterwegs ist. Finde ich mega spannend. Deswegen, die Folge reiht sich da nahtlos ein in Infos aus den anderen Feldern. Jetzt aber hier nochmal zur Playlist.
Genau, jetzt
sind wir mal schnell rechts überholt habt. Jonas, deine Chance. Ich nutze ansonsten, während du noch hier durch Spotify scrollst, die Gelegenheit, unsere E-Mail-Adresse als Einflugschneise für unseren Podcast zu erwähnen. denkfutter@dmk.de. Also wer eine Idee hat oder auch irgendwo aus einer Ecke kommt, die wir mal beleuchten sollten, der meldet sich da. Ansonsten kann ich jetzt nur noch mal rübergeben zu dir, Jonas. Hau einen raus.
Dancing on My Own von Robin, weil es lange sich anfühlt, als würde man alleine oder mit ein, zwei Kumpanen, und das ist das Wichtigste übrigens, dass man sich Leute dazu sucht, mit denen man irgendwie einen Glauben teilt und übrigens auch die Arroganz, es besser zu können als die anderen. Das gehört nämlich auch dazu, plus Naivität. Und unabhängig davon ist es ein richtig guter Song.
Finde ich extrem passend.
Wir drücken euch extrem die Daumen, dass Matchbase den Erfolg bekommt, den ihr verdient. Und ich glaube, auch diese, sagen wir mal, junge Welt des Fußballs zu befrieden und irgendwie zusammenzubringen mit vielleicht der alten Welt des Vereinssports. Alle Vereine müssen sich mit Digitalisierung beschäftigen. Also warum nicht gleich irgendwie da Synergien entwickeln und gemeinsam sich auf den Weg machen? Das wäre toll. Und ich bin mir aber auch sicher, so wie ich dich immer erlebt habe und auch heute, dass dein Feuer so sehr brennt, dass du genügend Menschen begeistern wirst für deine Ideen. Also viel Erfolg.
Ja, jetzt aber aus.
Aus. Spiel ist aus. Spiel ist aus.
Wir sind raus.
Abpfiff für diese Folge. In 4 Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter@dmk.de.